Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir befassen uns heute Morgen mit den Versen 15 bis 18 aus dem zweiten Petrusbrief. Ich lese von Vers 14 an. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Liebe Geschwister, je näher das Ende dieses Zeitalters kommt und damit das Erscheinen unseres Herrn Jesus und ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, desto mehr nimmt die Gefahr der Verführung zu. Sie wird zum Ende hin so stark sein, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden, sagt der Herr Jesus in seiner Endzeitrede. Petrus widmet dieser Gefahr durch die Irrlehre das ganze zweite Kapitel seines Briefes. Mit großem Ernst weist er die Gläubigen darauf hin. In einer zunehmend antichristlichen Zeit, in deren letzter Ausreife der eindrucksvolle und massenbewegende Auftritt des Antichristen stehen wird, ist für die Gemeinde Jesu äußerste Wachsamkeit geboten. Wir lesen im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher Folgendes. Der Böse, nämlich der Antichrist, aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Am Ende seines Briefes erwähnt Petrus den Apostel Paulus, der auch viel mit falschen Lehrern und ihren Irrlehren konfrontiert wurde, die in den Gemeinden großen Schaden anrichteten, dadurch, dass sie die Wahrheiten, die der Apostel verkündigte, und auch die Schriften des Alten Testamentes verdrehen und verdrehten. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, damit sind die Schriften des Alten Testamentes gemeint, zu ihrer eigenen Verdammnis. Wenn Paulus zum Beispiel im Philipperbrief von einem nichtigen Leib, wörtlich Leib der Niedrigkeit, spricht, dann meint er damit nicht einen sündigen Leib. Der Leib an sich ist nicht sündig. Er ist von Gott geschaffen. Sondern einen Leib mit seinen irdischen Begrenzungen, der bei der Auferstehung der Gläubigen von unserem Herrn in einen Herrlichkeitsleib verwandelt wird. Und einige in der Gemeinde zu Korinth verdrehten diese Wahrheit und meinten, wenn unser Leib doch einmal zerstört werden wird, dann spielt es keine Rolle, wie ich jetzt mit ihm umgehe, ob ich anderen damit diene oder nicht, oder ihn gar für außereheliche sexuelle Beziehungen gebrauche. Wir sind schließlich Geistesmenschen, die im Kraftfeld des Geistes leben. Da ist das Leibesleben völlig bedeutungslos. Schließlich hat Paulus selbst gesagt, alles ist mir erlaubt. Und so argumentierten diese Irrlehrer. Sie verdrehten die Wahrheit, die Paulus verkündigt hatte. Sie gaben dieser Wahrheit einen ganz anderen Sinn. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Wir denken auch an die Aussagen in Römer Kapitel 5 beziehungsweise 6. Wenn die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, überströmend geworden, schreibt der Apostel Paulus. Ja, und dann hieß es, lasst uns drauf lossündigen, ne? Damit die Gnade umso mächtiger, umso überströmender wird. Wir sehen also, wie diese Irrlehrer all das verdrehten, was Paulus verkündigt hat. Es gibt auch noch andere Beispiele dafür in der Schrift. Die Weisheiten, die Paulus von Gott gegeben worden waren, es waren ja nicht seine eigenen Weisheiten, die er kundtat. Es heißt ja ausdrücklich, und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus, nach der Weisheit, die ihm gegeben ist. Die war ihm gegeben worden, ihm geoffenbart worden, euch geschrieben hat. Und die Weisheiten, die Paulus von Gott gegeben worden waren, wurden nicht nur missverstanden, sondern von leichtfertigen, übelgesinnten Menschen ganz bewusst verdreht. Und hinter all diesen Verkehrtheiten steckt der Satan, der sich zu einem Engel des Lichtes verstellt, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, der mit List das Wort Gottes fälscht, um Menschen dadurch ins Verderben zu stürzen. Mit diesen Auseinandersetzungen haben wir in unserer Zeit zu tun. Es ist ein Glaubenskampf, in dem wir stehen. Um die Wahrheiten der Heiligen Schrift recht zu verstehen, brauchen wir vor allen Dingen den Geist der Demut. Wie wir ihn beispielsweise bei Daniel finden, der den Traum Nebukadnezars deutete und zu ihm sagte, mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben. Gott hatte ihm diese Weisheit geschenkt, diese Offenbarung gegeben, so dass er den Traum Nebukadnezars deuten konnte. Nur dieser Geist der Demut, es ist ja schließlich der Heilige Geist, kann uns das rechte Verständnis der Wahrheiten Gottes schenken, indem wir darum beten, dass er uns auch die schwer verständlichen Texte der Heiligen Schrift im Lichte Gottes offenbart. Und so wurde Daniel damals das Geheimnis des Traumes enthüllt, als er und seine Freunde Gott in dieser Angelegenheit um Hilfe baten. Das Gebet spielt bei dem Verständnis der Heiligen Schrift eine ganz entscheidende Rolle. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn ich deines Geistes Hand und mit hellem Licht erfülle. Der Gott aller Gnade, der Gott der Barmherzigkeit muss unsere Herzen erleuchten, damit wir das Wort recht verstehen, auch immer in seinem Zusammenhang, das ganze Wort Gottes. Es geht nicht darum, dass wir einzelne Verse herauspicken und darum auch darauf unser Gebäude aufbauen. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder im Zusammenhang verstehen und erklärt bekommen. Und so wurde Daniel damals das Geheimnis des Traumes enthüllt, weil die Freunde und er zusammen beteten um Klarheit. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen, Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart, so heißt es. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Ja, er gibt Gott die Ehre. Nicht seine Weisheit gewesen, die Weisheit Gottes. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ist unsere Weisheit, er ist unsere Kraft, er ist all das, was wir brauchen, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Darum geht es ja in unserem Leben, dass Gott, der Vater, verherrlicht wird im Sohne. Bedenken wir, was damals auf dem Spiel stand. Es war nichts Geringeres als das Leben Daniels und seiner Freunde und auch der Weisen von Babel. Leichtfertigkeit war da sicherlich fehl am Platz. Wir können uns ja in manche Situationen, in denen die Geschwister damals sich befanden, gar nicht hineinversetzen. Wir lesen das, wir wissen auch immer, wie es ausgegangen ist, sehen die Dinge von hinten her, auch oft in unserem eigenen Leben, und wissen manchmal nicht, was so an Anfechtungen im Leben der Einzelnen, von denen uns berichtet wird, geschehen ist. Wir denken beispielsweise auch an Abraham, ja, der von Gott den Befehl gab, seinen Sohn zu opfern. Das sieht alles so glatt aus, ne? Wenn wir dann lesen, da, Abraham machte sich dann am Morgen auf und was uns da so im Einzelnen geschildert wird, als hätte Abraham gar keine Anfechtungen gehabt, als er hätte gar keinen Kampf gehabt, keinen Glaubenskampf. Da können wir immer nur zwischen den Zeilen lesen und vermuten, was sich da eventuell abgespielt hat. Wir kennen das ja aus unserem eigenen Leben. Andere sehen das nicht immer. Ist auch gut so, müssen sie auch nicht sehen, was sich da manchmal abspielt in unseren Herzen. So sollten auch wir mit ganzem Ernst danach trachten, die Wahrheiten der Bibel recht zu verstehen und im Glauben zu erfassen. Auch wenn manches, besonders auch in den Lehrbriefen des Apostels Paulus, schwer zu verstehen ist. Da muss man sich halt ein wenig da hineinknien, um zu erkennen, dem Gebet, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, um zu erkennen, was da gemeint ist. Ne? Immer wieder lesen und nachdenken darüber und damit rechnen, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet für die Herrlichkeiten, die wir haben im Wort Gottes. Davon leben wir ja. Und wenn etwas schwer zu verstehen ist, dann heißt es, das einmal ruhen zu lassen, darum zu beten, dass der Herr uns Klarheit schenkt, und er tut es zu seiner Zeit. Ich ziehe meinen Hut ab vor einer solchen Stelle, so sagt Luther. Ja, und dann wird der Herr mir, wenn er will, zu einer anderen Zeit die Augen für die Wahrheit dieses Wortes öffnen. Calvin sagt dazu, darum wollen wir uns aber nicht abhalten lassen, die Briefe des Paulus zu lesen, weil sie etwa manche hohe und schwer verständliche Stücke enthalten. Aber wir müssen einen ruhigen, gelehrigen Sinn mitbringen, wenn wir sie lesen wollen. Und diesen ruhigen, gelehrigen Sinn, den haben wir nur in Christus. Den haben wir nicht in uns selbst. Auch er ist da unsere Hilfe, dass wir das Wort Gottes recht verstehen, mit einem ruhigen, gelehrigen Sinn. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir mit einer gewissen Leichtfertigkeit mit der Heiligen Schrift umgehen würden, als hätten wir einen Zeitungsartikel vor uns, der für uns nicht unbedingt von Bedeutung ist. Und dann sind wir nicht weit entfernt von dem Denken, ob so oder so. Jeder möge doch nach seiner Fassung selig werden. Bedenken wir den richtigen Satz. Wenn alles gleich gültig ist, ist auch schnell alles gleichgültig. Guter Satz, den kann man sich merken. Wenn alles gleichgültig ist, ist auch schnell alles gleichgültig. Und da macht man bald keinen Unterschied mehr zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen richtig und falsch. Da geht man davon aus, dass alle Religionen ein wenig Weisheit enthalten und das insgesamt gibt dann die eigentliche große Religionsgemeinschaft. Man unterscheidet nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Irrtum und dem, was recht ist in den Augen Gottes. Darauf steht das Gericht Gottes. Wehe denen, die aus Licht Finsternis, aus Finsternis Licht machen. So sagt der Prophet Jesaja, wehe, und das ist ein Fluch. Menschen, die die Wahrheit verdrehen in Irrtum, stehen letztlich unter dem Gericht Gottes. Ernst Modersohn war da nicht zimperlich in seinen Aussagen. Er nannte diese Leute Seelenmörder. Und davon spricht ja Petrus hier auch. Davon redet er, nämlich Paulus, in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis und verführen die anderen, bringen ihnen das Unheil. Und schon die Propheten des Alten Testamentes, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und so weiter, diese Propheten, die von Gott gesandt und beglaubigt wurden, hatten es mit manchen falschen Propheten zu tun. Die waren in der Regel immer in der Überzahl, die falschen Propheten. Die rechten Propheten standen oft sehr, sehr einsam und allein da, hatten auch nicht immer die große, riesige Zuhörerschaft. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass da, wo sich die Massen versammeln, auch immer die Wahrheit ist. Auch in einem kleinen Kreis muss das nicht der Fall sein. Aber oft ist es so, gerade auch in den letzten Tagen, unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus, geht es nicht mehr um Zahlen, es geht um die Einzelnen. Ja? Um die Einzelnen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Die Bibel spricht immer wieder auch im Alten Testament vom heiligen Überrest. Woraus besteht denn der heilige Überrest? Wer ist denn eigentlich der heilige Überrest, der noch festhält an Gott und der Wahrheit seines Wortes? Das ist der Herr Jesus Christus selbst. Und wir zählen zu diesem heiligen Überrest, wenn wir uns an ihn anklammern. Er ist der heilige Überrest. Und er ist unsere Zuversicht. Und so gehören wir in ihm auch zum heiligen Überrest, gerade auch in dieser Zeit. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, so heißt es hier, 2. Petrus Kapitel 2 am Anfang. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Gott hatte sie nicht berufen zu ihrem Dienst und Gott hatte ihren Dienst auch nicht bestätigt. Und sie taten diesen Dienst letztlich immer wieder aus habsüchtigen Motiven heraus, ja, um ihres eigenen Vorteils willen. Und beeinflussten dementsprechend das Volk mit ihrer Falschprophetie. Sie unterließen es, das Gericht Gottes zu verkündigen. Sie versprachen ihnen Frieden, ohne das Volk in seinem gottlosen Zustand zur Umkehr zu rufen. Und sie predigten das, was dem natürlichen Begehren ihrer Zuhörer entsprach, also was man gerne hören wollte, wonach ihnen die Ohren jückten. So sagt der Apostel Paulus an einer Stelle. Das, was sie gerne hören wollen, was den alten Menschen groß macht, das verkündigten sie. Damit man in seiner falschen Sicherheit weiterleben konnte, Und genauso gibt es heute, so schreibt Petrus, in der Zeit der Gemeinde Jesu falsche Lehrer, wobei ihr Hauptangriff sich auf den stellvertretenden Opfertod Christi am Kreuz von Golgatha richtet. Nichts hassen sie mehr, diese Irrlehrer, als das Wort vom Kreuz. Und deshalb sind wir angefochtene Leute immer wieder, weil es dem Satan nicht gefällt, dass diese Botschaft vom Kreuz verkündigt wird. Wir können Moral verkündigen, ne? Wir können den Menschen sagen, was sie zu tun haben, was sie nicht zu tun haben, wie sie ein moralisch gutes Leben führen können, aber das ist kein Evangelium. Evangelium ist die Botschaft vom Kreuz. Darauf baut alles andere auf. Und so schreibt Petrus hier, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, mit seinem teuren Blut. Den verleugnen sie. Davon wollen sie nichts wissen oder nichts mehr wissen. Es waren ja immer wieder auch solche Leute, die aus den Reihen der Gemeinde Jesu herauskamen. Das sind die Schlimmsten, die einmal dabei waren, die aber nie recht dabei waren. Und dann das Evangelium verlassen haben und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Sie werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Das ist also das Hauptmerkmal der Irrlehre, ganz abgesehen von ihrem gottlosen Wandel, den sie führten. Darüber spricht Petrus auch in diesem zweiten Kapitel. Es ist ein äußerst wichtiges Kapitel. Man würde es sich nicht aussuchen als Lieblingskapitel, ja. Wir haben ja so unsere Lieblingsverse. Na, das ist auch nicht verkehrt, aber wir dürfen die anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht außen vor lassen und gerade auch solche. Ein ganzes Kapitel widmet er dieser großen Gefahr der Irrlehrer beziehungsweise der Irrlehren. Also das ist das Hauptmerkmal der Irrlehrer. Nicht in erster Linie ihre schlechte Moral, sondern die Verkündigung, die Verleugnung der Botschaft vom Kreuz. Und so sagt Lloyd-Jones, das Kreuz als Zentrum der Errettung zu leugnen, das heißt den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat mit seinem teuren Blut. Welche Lehre uns ein Mensch auch immer bringen mag, wenn nicht Christus am Kreuz von Golgatha im Mittelpunkt seiner Verkündigung steht, dann sage ich dir, er ist ein falscher Prophet und Lehrer. Und niemand kann heute weder dem Einzelnen noch der Welt insgesamt wahre Hoffnung geben, der nicht fest gegründet ist in dem Versöhnungswerk Jesu Christi. Er ist ein falscher Prophet und Lehrer. Darum mahnt Petrus die Gläubigen mit den Worten, ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wir brauchen also einen festen Stand. Das ist von außerordentlicher Bedeutung. In der Auseinandersetzung mit den Irrlehren und ihren verderblichen Lehren brauchen wir unbedingt Standfestigkeit, wie sie ein Apostel Paulus besaß. Oder wir denken an die Zeit der Reformation, wie sie Luther besaß. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wenn man mich nicht von der Schrift her überzeugt, ja, dann bleibe ich dabei, bei dem, was ich geschrieben habe, bei dem, was ich verkündigt habe. Als sogar Petrus mit Barnabas und anderen im Umgang mit den Heiden Christen, nicht nach der Wahrheit des Evangeliums handelten, sie standen nicht fest, im Galaterbrief können wir das nachlesen, Paulus berichtet davon, sie standen nicht fest gemäß der Wahrheit des Evangeliums, Petrus und sogar ein Barnabas und auch andere standen nicht fest gemäß der Wahrheit des Evangeliums. Da wies Paulus ihn, den Petrus, öffentlich zurecht. Er hat ihn also nicht beiseite genommen und hat gesagt, hör mal, lieber Petrus, das war aber nicht recht, wie du dich da verhalten hast. Entgegen der Wahrheit des Evangeliums im Umgang mit den Heidenchristen. Sondern er machte die Sache öffentlich. Wir scheuen uns sehr davor, öffentlich Namen zu nennen, aber manchmal ist es nötig. Manchmal ist es nötig um des Evangeliums willen. Das hat Petrus dem Paulus offensichtlich nicht übel genommen. Er nennt ihn ja unser lieber Bruder Paulus. Er hat es angenommen, diese Korrektur. Er wusste, dass er falsch gehandelt hatte, dass er geheuchelt hatte, so schreibt Paulus. Er heuchelte, Barnabas heuchelte, andere heuchelten. Das Evangelium war gefährdet. Es ging nicht um eine persönliche Angelegenheit, das ist wichtig in diesem Zusammenhang, sondern das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus, das war gefährdet. Und dieses Stehvermögen, das Paulus hatte und auch andere in der Gemeinde Jesu, die bereit waren, um des Evangeliums willen sogar ihr Leben zu lassen. Ne? Dieses Stehvermögen ist für die Gemeinde Jesu absolut notwendig in einer Zeit, die wie kaum eine andere von verführerischen Mächten der Finsternis beherrscht wird. Um diesen festen Stand nicht zu verlieren, brauchen wir ein Wachstum in der Gnade, so schreibt Petrus hier, in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ein Wort aus dem Epheserbrief dazu. Da schreibt der Apostel Paulus, Epheser Kapitel 4, die in den Versen 13 bis 15 folgendes. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, da haben wir es, genau wie Petrus es schreibt, ja, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Es geht darum, dass wir zu einer geistlichen Reife kommen. Es gibt Kinder im Glauben, Jünglinge im Glauben, denken an 1. Johannes. Es gibt Erwachsene im Glauben. Damit wir nicht mehr, jetzt kommt es, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das sind klare Aussagen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Das gehört immer dazu, ja? Wir sind von Natur nicht besser als alle anderen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. So schreibt Petrus hier. Und wie lebenswichtig es ist, Gott und unseren Herrn Jesus zu erkennen, betont unser Herr in seinem hohepriesterlichen Gebet. Da betet er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist die wahre Weisheit, wie wir es auch im Propheten Jeremia lesen. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. In dieser Weisheit, der Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus, und seiner uns durch den Glauben zugerechneten Gerechtigkeit Gottes dürfen wir immer mehr zunehmen. Um auch dementsprechende gute Früchte des Glaubens durch den Heiligen Geist zu bringen und auf das Kommen Jesu zu warten. Gesundes Wachstum in unserem geistlichen Leben geschieht durch Nahrungsaufnahme und zwar Nahrungsaufnahme der heilsamen biblischen Lehre. Dazu gehört eine immer tiefer gehende Erkenntnis unserer angeborenen Sündhaftigkeit. Je länger wir unterwegs sind auf dem Weg der Nachfolge Jesu, desto mehr erkennen wir von unserem sündigen Wesen. Wir wachsen also, wie es mal jemand gesagt hat, wie ein Kuhschwanz in die Tiefe. Wir erkennen mehr und mehr unser sündhaftes Wesen, das wir von Natur aus an uns tragen. Das ist demütigend, aber unendlich heilsam. Hier wird nicht der alte Mensch aufgebaut, sondern hier wird der alte Mensch ans Kreuz verwiesen. Da hat ihn der Herr Jesus Christus gerichtet, ein für alle Mal. Und das gilt es mehr und mehr zu erkennen. Und Gott leuchtet hinein in unsere Herzen und zeigt uns unser böses Wesen, das wir von Natur aus in uns tragen. Mehr und mehr. Nicht alles auf einmal. Das könnten wir gar nicht ertragen. Aber nach und nach. So dass wir täglich von nichts anderem leben wollen, als von der Gnade Gottes in Christus Jesus, bezeugt in der Heiligen Schrift. Und deshalb stellt Petrus hier dem Wachstum, wenn er vom Wachstum spricht, die Gnade voran. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Sie allein, die Gnade Jesu, ist es, die uns auch bewahren kann vor den kräftigen Irrtümern der letzten Zeit, wie es auch im Propheten Daniel heißt. Noch einmal ein Zitat aus dem Propheten Daniel. Und er, Antiochus, der damalige heidnische König, in vielerlei Hinsicht ist er ein Modell des Antichristen, der kommen wird. Und er wird mit Ränken, gemeint sind Verführungen, alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Das heißt, es wurde das Brandopfer abgeschafft. Das wichtigste Opfer im Alten Testament, das Brandopfer der Hingabe, wenn wir es auf Christus beziehen, unseres Herrn Jesus an den Willen Gottes. In diesem Sinne, in diesem Geist hat Christus auch das Sündopfer verbracht. Aber es gab kein Sündopfer ohne Brandopfer. Das Brandopfer ist das wichtigste Opfer im Alten Testament. Aufs Engste verbunden dann mit dem Sündopfer. Abschaffung des Brandopfers und Schaffung einer neuen Religion. Das war das Ziel dieses Antiochus und insofern ist er ein Modell des zukünftigen Antichristen. Und dieser antichristliche Geist, das wissen wir, ist schon wirksam in unserer Zeit. Kraftvoll wirksam, bis einmal der Antichrist in Person auftreten wird. Aber nun kommt etwas sehr, sehr Tröstliches in diesem Zitat. Obwohl das so ist und sein wird, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, da haben wir es, ja, die ihren Gott kennen, die eine Beziehung haben zu dem lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, die sein Wesen kennen, die seine große Tat von Golgatha zu würdigen wissen. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen. Die werden stark werden in dieser letzten Zeit und dementsprechend handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Und das Wort kennen, das hier im Buch Daniel gebraucht wird, steht in Verbindung mit der Kenntnis der Heiligen Schrift. Es geht also nicht um irgendwelche Offenbarungen, die wir empfangen, Visionen, die wir haben, Träume, die wir haben und dergleichen, sondern es geht um die Kenntnis der Heiligen Schrift. Hier haben wir alles, was wir brauchen, um in dieser letzten Zeit diesen Kampf, diesen Geisteskampf mit den Mächten der Finsternis bestehen zu können. Und Überwinder zu sein, hier in diesem Wort, in der Heiligen Schrift. In allem, was unser Glaubensleben ausmacht, haben wir nur das eine große Ziel, die Verherrlichung unseres himmlischen Vaters in seinem lieben Sohn, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ist das auch das große Ziel in deinem persönlichen Leben? In Christus Jesus. Nur haben wir dieses Ziel vor Augen. Ist das dein Ziel? Wenn du betest, beispielsweise für deine Kinder, die noch nicht gläubig sind, für deine Verwandten, für den Nachbarn. Und wenn es uns bewusst wird, wie schrecklich das ist, in welchem Zustand sie sich befinden, wie Paulus sagt im Epheserbrief, geistlich tot, in Sünden und Übertretungen, sie kennen Gott nicht, sie wissen nichts von ihm, sind völlig gleichgültig im Blick auf die Ewigkeit. Denke nicht darüber nach, dass sie nicht auf dieser Erde ewig leben werden. Und dass der Tag kommen wird, da werden sie ihrem Gott begegnen. Sie denken nicht darüber nach. Es ist ihnen alles egal, gerade auch in unseren Tagen. Selbst da, wo Gott sie harte, schlimme Wege führt, um sie aufzuwecken. Es ist, als wenn alles nichts hilft, bis auf Einzelne. Und dann schauen wir nach draußen in die Völkerwelt und was hören wir? Dass in Persien, im Iran viele, viele Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen und dem Islam den Rücken zukehren. Ja, aber hier bei uns sieht schlecht aus. Und wie sieht's denn bei dir aus? Wenn du betest im Namen Jesu, ist da für dich dieses eine große Ziel das Entscheidende, wenn deine Kinder dich beispielsweise bekehren, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Das ist das Entscheidende, umfasst unser ganzes Glaubensleben. Und darum setzt Petrus hier ans Ende seines zweiten Briefes, ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so von Herzen danken im Namen deines lieben Sohnes, dass wir dein Wort haben dürfen, in dem uns all die herrlichen Dinge bezeugt werden, die du zu deiner Verherrlichung und zu unserem ewigen Heil vollbracht hast in deinem lieben Sohn, Vater im Himmel. Du hast alles für uns gegeben. Mehr konntest du nicht geben und weniger wolltest du nicht geben. Und so preisen wir dich täglich für diese wunderbare Gnade, die wir empfangen haben als deine geliebten Kinder in deinem lieben Sohn, unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.